Begehren. Ensel überlegte, das war ein Angebot, das man nicht so einfach ablehnte. Er könnte der erste Fernhache werden, der das Weltall bereiste. »Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht, wenn ein Stern explodiert? Aus nächster Nähe, wie sich Galaxien ballen. Hast du schon mal Raumschlangen gesehen, aus flüssigem Quecksilber und Millionen von Kilometern lang? Gasquallen, die ganze Monde verschlingen, die Lichtsauger des Pferdekopfnebels. Ich habe Raumschiffe gesehen.«
»Raumschiffe?«
Ensel hatte nicht die geringste Ahnung, wovon der Meteor da sprach, aber das Wort elektrisierte ihn. »Raumschiffe?« »Ja, Raumschiffe. Schiffe auf anderen Planeten gebaut, die durch das Weltall schweben, fliegende Scheiben aus Stahl, gläserne Röhren kilometerlang gefüllt mit leuchtendem Nebel. Es gibt Raumschiffe, die eigentlich Lebewesen sind. Ich habe welche gesehen, die waren aus Holz und groß wie Monde. Oder aus gemeißeltem weißem Stein, voller Ornamente, wunderschön glänzend im Licht der Sterne. Wehmut. Es gibt Leben auf anderen Planeten. Empörung. Natürlich. Meinst du, ihr habt den einzigen Planeten mit Lebewesen im ganzen Universum? Hohn. Was denkst du, was ich bin? Was denkst du, was das war, was aus mir aufgestiegen ist und in den Wald marschiert ist? Der Planet, von dem ich stamme, wimmelte von Lebewesen. Da leben sogar die Mineralien, da denkt die Luft. Dagegen ist dieser Kontinent hier gar nichts. Mitleid. Willst du mal ein paar Bilder sehen? Von Tiefseesaugern oder Glasriesen? Hast du schon mal einen galoppierenden Berg gesehen oder gefrorene Blitze, Meere aus Strom, Raubfische aus Licht, die vor einem goldenen Himmel lebendige Wolken jagen, titanische Maschinenwesen in unbarmherzigem Kampf? Willst du das sehen? Willst du?
»Ja, ja«,
rief Ensel und riss die Augen auf. Er wurde vom einströmenden Licht so schmerzhaft geblendet, dass er aufschrie. Es war nicht der einzige Schmerz, den er empfand. Irgendetwas umklammerte brutal sein Handgelenk und sein Hintern tat weh. Zwei Schatten schoben sich zwischen ihn und das Licht, einer von links, einer von rechts. Er erkannte Grete, die sich über ihn beugte und seine Hand festhielt. Und er erkannte einen grünhäutigen Gnom.
»Bist du in Ordnung?« fragte Grete. »Du hast geschrien wie am Spieß.«
»Was?« Ensel sah sich um. Er saß auf dem Hosenboden, am Rand des Tümpels. Seine Beine waren von schwarzem Schlamm bedeckt. Grete und der Gnom musterten ihn mit besorgten Blicken.
»Wir haben dich aus dem See gezogen. Wenn dieser, Waldgnom nicht gewesen wäre, hätte ich es nicht geschafft. Er hat mich festgehalten, damit ich mich zu dir rüberbeugen konnte, ohne den See zu betreten.«
Der Gnom hob abwehrend die Hände. »Das war doch ein Akt der Selbstverständlichkeit.« Ensel schüttelte sich und versuchte, auf die Beine zu kommen. Schwankend stand er im Gras und schlug sich mit dem rechten Handballen vor die Schläfe.
»Wir müssen ihm Zeit lassen«, sagte der Grünhäutige verständnisvoll. »Die Freude über seine Rettung betäubt noch sein Dankbarkeitsvermögen.« »Seid ihr bescheuert?« rief Ensel wütend.
Ich war gerade im Begriff, die Wunder des Universums kennenzulernen. Ich hätte Lebewesen auf einem anderen Planeten gesehen. Raumschiffe.
Er ging entschlossen auf den See zu.
»Halt!« rief Grete. »Der Tümpel! Ich glaube, das ist die Hexe!«
Ensel blieb stehen.
»Das ist keine Hexe«, er warf Grete einen mitleidigen Blick zu. »Das ist ein geschmolzener Meteor.«
»Ich unterbreche euren geschwisterlichen Disput nur ungern, aber ich glaube, dies ist der richtige Augenblick für eine Enthüllung meinerseits«, warf der Gnom dazwischen.
Die Aufmerksamkeit richtete sich auf ihn.
»Ich muss euch ein Geständnis machen«, sagte er mit belegter Stimme. »Ich lüfte mein Inkognito. Ich bin gar kein Waldwichtel. Ich bin ein Stollentroll.«
Ensel und Grete waren nur mäßig überrascht. Schon in der Fernhachenschule wurde man gewarnt, von Stollentrollen keine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Man hatte allerdings versäumt, Abbildungen dieser verschmähten zamonischen Daseinsform herumzureichen. Zamonische Illustratoren hielten es in der Regel für rufschädigend, einen Stollentroll zu verewigen. Sonst wären die beiden schon bei ihrer ersten Begegnung mit ihm darauf gekommen. Ensel und Grete wussten nur, dass diese Kobolde zwergenhaft und bucklig waren, aber das waren viele in Zamonien. Grete kannte sogar ein paar Fernhachen, die nach dieser Beschreibung als Stollentrolle durchgegangen wären.
»Ja, ich gehöre zur meistgemiedenen Daseinsform der zamonischen Gesellschaft. Deshalb ziehe ich ein Leben im großen Wald vor. Ich ziehe die Einsamkeit der Natur den ausgestreckten Zeigefingern vor, das Zwitschern der Vögel den Stimmen, die da nur rufen würden, siehe, ein Stollentroll, ein Unberührbarer, ein Ausgestoßener, haltet euch von ihm fern!«
Der Troll taumelte kurz, fand aber wieder das Gleichgewicht.
»Lieber soll das fallende Laub mein Sargdeckel sein, als dass ich mich auf einem zamonischen, ausgestoßenen Friedhof verscharren lasse. Habt ihr schon mal einen ausgestoßenen Friedhof gesehen?«
Weder Ensel noch Grete hatten jemals von solchen Beerdigungsstätten gehört.
»Die Särge dort haben Löcher, damit die Würmer besser eindringen können. Die Grabsteine werden aus Seife geschnitzt, damit der erste Regen sie fortspült. Als Blumenschmuck sind nur Brennnesseln und Disteln zugelassen, und es ist ausdrücklich erlaubt, auf den Gräbern Tanzveranstaltungen abzuhalten.«
Der Troll schluchzte erregt. Er riss ein Büschel Gras aus dem Boden, nieste lautstark hinein und warf die verschleimten Blätter hinter sich.
»Aber was rede ich von solch unerquicklichen Dingen? Ich wollte euch doch eigentlich Freude bereiten. Darum lasst mich endlich Abbitte leisten für mein vergangenes Handeln. Darf ich euch diesmal den richtigen Weg zeigen?«
Grete sah dem Troll fest in die Augen.
»Vielen Dank. Wir wissen deine Hilfe am See wirklich zu schätzen, aber damit sind wir quitt. Du hast uns schon einmal in die falsche Richtung geschickt. Meine Mutter hat gesagt, dass Stollentrolle nie die Wahrheit sagen können, selbst wenn sie es wollen. Wir würden es daher auch vorziehen, uns von dir fernzuhalten. Komm, Ensel.«
Sie zog Ensel, der wieder wie hypnotisiert auf den See starrte, am Hemd.
»Gut«, sagte der Troll leise und wie zu sich selbst, »als wir uns zum ersten Mal trafen, war unsere Beziehung, sagen wir mal, locker. Daher erlaubte ich mir diesen Scherz, diesen dummen, grausamen Scherz, den ich seither bitter bereue. Kaum wart ihr im Wald verschwunden, wurde mir bewusst, was ich getan hatte. Ich hatte die Gelegenheit, Freundschaft zu schließen, vertan. Nicht zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal in meinem Leben tauschte ich dieses Geschenk gegen die Gelegenheit zu einer kleinen, schäbigen Niedertracht. Der Troll boxte sich zur Bestrafung an die eigene Stirn.
»Und ich bereute, ja, ich bereute es jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die mich von euch trennte.« Er krallte die gelben Fingernägel in seine Brust. »Nun war ich wieder alleine im Wald, gemieden und verachtet selbst von den kleinsten Geschöpfen des Forstes.«
Der Stollentroll ließ die Hände sinken. Er schniefte kaum hörbar. Dann ballte er die Fäuste und sah die Geschwister mit tränenumflorten Augen an.
»Aber nun begegnen wir uns erneut. Das Schicksal gibt uns eine zweite Gelegenheit. Das ist den wenigsten vergönnt.«
Ensel und Grete sahen sich an. »Der Troll hatte Nerven«, fand Ensel.
»Aber ihr zieht es vor, mich zu verachten, meine Gegenwart zu fliehen. Ich verstehe das nicht nur, ich respektiere es sogar. Ihr müsst Furchtbares durchgemacht haben. Dafür übernehme ich die Verantwortung.«
Der Troll blickte entschlossen nach oben, so als erwarte er für diese Bemerkung einen Blitzschlag. Grete versuchte, Ensel weiterzuziehen.
»Lasst mich nur noch eines sagen«, wisperte der Stollentroll. Er seufzte tief und hauchte: »Schade.«
Grete hielt inne, beeindruckt von der Trauer, mit der der Stollentroll das Wort »Schade« geflüstert hatte. Die Augen des Gnoms füllten sich mit Tränen, seine Mundwinkel vibrierten.
»Während unserer Trennung habe ich viel über unsere Beziehung nachgedacht, denn mittlerweile war da etwas gewachsen, nicht nur Sympathie, oh nein, nicht nur einseitige Freundschaft, dafür gibt es nur ein Wort. Liebe.«
Der Gnom wisperte das letzte Wort so leise, dass es kaum zu verstehen war. Er setzte sich ins Gras, zog einen Schuh aus und fing an, mit seinen Zehen zu spielen. Sein Blick ging ins Leere und er lächelte, als schaue er in eine ferne, glücklichere Zukunft.
»Denn ich weiß, unsere Beziehung könnte wachsen, oh ja, tiefer werden, reifen.«
Er seufzte.
»Das geht natürlich nicht so hoppla hopp. Ich muss noch lernen, gefühlsmäßige Nähe zuzulassen. Glaub mir, das ist nicht einfach für jemanden, den man ansonsten gerne als Wischlappen benutzt.«
Der Troll stülpte den Schuh wieder über seinen Fuß, sprang auf die Beine und entblößte seine linke, von Eiterpickeln übersäte Schulter.
»Ihr meint, mein Äußeres sei unrein, voller Pockennarben. Dann müsstet ihr mal meine geschundene Seele sehen. Die geht auf Krücken, kann ich euch sagen.«
Der Troll fiel auf die Knie und rutschte auf die Geschwister zu, während er verzweifelt die Hände rang. Grete erinnerte sich daran, einmal aus Versehen auf ein Insekt getreten zu sein, das dann noch eine Weile mit den Beinen gezappelt hatte. Die damaligen Empfindungen waren denen, die sie angesichts des Trolls verspürte, sehr ähnlich. Sie wurde von Ekel, Mitleid und Schuldgefühl hin und her gerissen.
»Schön verstoßt mich«, krächzte er erbärmlich, »lehnt meine Hilfe ab. Geht eures Weges, aber lasst mich nur noch eines sagen. Ich bin hierher gekommen, um den Vorgang der Heilung in Gang zu bringen. Ja, ich bin ein Stollentroll, ich bin aber auch die Reue und die ausgestreckte Hand.«
Der Stollentroll streckte den beiden die Hände entgegen, während er durch das Gras auf sie zurutschte. Ensel war fasziniert. So durchsichtig der Inhalt der Ansprache war, so überzeugend war der Vortrag. Die Stimme des Trolls schien getränkt von Aufrichtigkeit. Er hätte ihn gerne an seine Brust gedrückt. Der Troll hatte jetzt Gretes Füße erreicht. Er umklammerte ihren Unterschenkel und presste seine stachelige Wange dagegen. Grete zog schnell ihren Fuß weg und sprang einen Schritt zurück. Der Stollentroll schluchzte ins Gras. Grete sah ihn lange von oben herab an. Dann packte sie Ensels Handgelenk wieder fester und zog ihn mit sich in den Wald hinein. Der Troll richtete sich auf.
»Ich flehe euch
an!« rief er. »Geht nicht in diese Richtung!«
Ensel und Grete marschierten weiter. Nur Ensel blickte noch einmal zurück. Der Troll machte eine beleidigte Miene.
»Na schön, ihr habt es so gewollt, behalte ich meine Informationen über die Grenze eben für mich.«
Grete blieb stehen.
»Was für eine Grenze?«
»Es gibt eine natürliche Grenze im Wald, die kein vernunftbegabtes Wesen übertritt«, sagte der Troll. »Da würde nicht einmal ein Laubwolf hingehen.«
Grete war plötzlich sehr interessiert. Auch der Laubwolf in ihrem Traum hatte von einer Grenze gesprochen. Sie ließ Ensel los und ging zum Stollentroll zurück. Ensel stolperte hinterher.
»Was ist mit der Grenze?«
Der Stollentroll räusperte sich und deutete mit einem dürren Finger in die Richtung, in die Ensel und Grete weitergehen wollten.
»Ihr wollt da lang. Lasst mich 3 Gründe aufzählen, das nicht zu tun«, er zählte an seinen krummen Fingernägeln ab. »Erstens die Pflanzen, zweitens der Boden, drittens die Atmosphäre.«
Die beiden lauschten aufmerksam. Der Troll hatte jegliche Theatralik abgelegt und sprach jetzt mit sehr sachlicher, kühler Stimme.
»Es geht eine unsichtbare Grenze durch den großen Wald, die ihn in 2 Bereiche trennt. Der eine Teil ist der, in dem wir uns gerade befinden. Das ist der gefährliche Teil. Der andere, das ist der sehr gefährliche Teil.«
Der Stollentroll ließ seine Lider zur Hälfte herab und smirkte.
»Also, die Pflanzen. Es gibt Gewächse jenseits dieser Grenze, die sich an Wildheit und Gefährlichkeit mit jedem Raubtier Zermoniens messen können. Es gibt Pflanzen, die sich an Intelligenz mit jedem zermonischen Lebewesen messen können. Und es gibt welche, deren Heimtücke sich mit der von Stollentrollen messen kann. Ich rede natürlich von ungeläuterten Stollentrollen, nicht von bekehrten Exemplaren wie mir«,
der Stollentroll hüstelte. Ensel und Grete sahen sich an.
»Und schließlich gibt es Pflanzen, die ihr besser nicht gesehen haben solltet.«
Die Stimme des Trolls war jetzt ohne jede Falschheit.
»Was meinst du damit?«
»Was ich gesagt habe. Es gibt Dinge, ohne deren Kenntnis man ein weniger bekümmertes Dasein fristet.«
Grete war erstaunt über den ernsten und rätselhaften Ton, den der Stollentroll plötzlich anschlug. Sein Blick füllte sich für einen Augenblick mit Furcht. Dann schüttelte er sich kurz, stampfte 2-mal mit dem Fuß auf und fuhr fort.
»Zweitens der Boden. Ihr glaubt, ihr habt nichts mehr, auf das ihr euch verlassen könnt, seitdem ihr euch im Wald verlaufen habt, aber ihr habt immer noch den Waldboden. Er ist vielleicht rau und unwegsam, aber er ist fest und er verändert sich nicht. Jenseits der Grenze ist das anders, ganz anders. So viel zum Boden.«
Der Troll holte tief Luft.
»Drittens die Atmosphäre. Ich rede von der Luft, die ihr dort atmet. Ich rede von Dingen, die darin herumschweben. Mikroorganismen, schlechte Vibrationen, böse Wellen. Sie kriechen in eure Ohren und Nasen und Gehirne und...«
Der Troll brach ab, als könne er unmöglich weiterreden.
»Gibt es da, wo wir nicht hingehen sollen, eine Hexe?« fragte Grete wie nebensächlich.
»Ich hörte Gerüchte darüber, dünne, schwarze Gerüchte«, antwortete der Troll.
»Komm, wir gehen«, sagte Grete. »Du willst uns nur wieder reinlegen. Die Hexe wohnt in einem ganz anderen Teil des Waldes. Wir waren dort und haben sie gesehen.«
»Ihr habt sie gesehen?«
Der Troll wirkte erstaunt.
»Stand sie zwischen Birken?«
»Nein, sie kroch aus einem hohlen Baum.«
»Dann war es keine Hexe«, winkte er ab. »Hexen stehen immer zwischen Birken.«
»Blödes Ammenmärchen«, fauchte Grete,
packte Ensel beim Handgelenk und zerrte ihn wieder hinter sich her. Ensel winkte dem Troll bedauernd zu.
Der Stollentroll winkte zurück und sah den beiden traurig nach, bis sie zwischen den Bäumen verschwunden waren. Dann hellte sich seine Miene auf. Er legte sich der Länge nach ins Gras. meckerte er, während er anfing, mit seinen langen gelben Fingernägeln im Waldboden nach Würmern zu wühlen. »Kinder tun immer genau das Gegenteil von dem, was man ihnen empfiehlt.«
»Stollentrolle, die sagen immer das Gegenteil von dem, was sie meinen. Wenn wir nochmal diesen fiesen Zwerg begegnen sollten, lassen wir uns gar nicht erst auf ein Gespräch ein«, kommandierte Grete. »Das führt zu gar nichts.«
»Ich weiß nicht«, sagte Ensel, der gedankenverloren hinter seiner Schwester herschlurfte.
»Er schien ziemlich genau Bescheid zu wissen über... Letztes Mal sind wir in die Richtung gegangen, die er uns gezeigt hat. Diesmal gehen wir in die entgegengesetzte Richtung. Jetzt sage ich mal, wo es lang geht.«
Ensel dachte an Raumschiffe, gläserne Röhren, kilometerlang schwebend im Weltall, er selbst am Steuer.
»Ensel, vertrau mir.«
Natürlich traute auch Ensel dem Stollentroll nicht über den Weg. Was ihn allerdings wesentlich skeptischer stimmte, waren die seltsamen Pflanzen, die er jetzt gelegentlich zwischen anderen Gewächsen des Waldes ausmachte. Nicht, dass er sich mit Pflanzen besonders auskannte, aber diese hier waren zu außergewöhnlich, um seiner Aufmerksamkeit zu entgehen. Sie hatten zuerst nur vereinzelt zwischen den Bäumen gestanden, kleine, eiförmige Früchte mit glänzender violetter Oberfläche. Auch die schwarzen Pilze fielen ihm jetzt immer wieder auf. Sie standen in Gruppen zusammen und wuchsen manchmal sogar auf den Bäumen, auf den Ästen, Wurzeln und aus Astlöchern heraus.
»Grete, was ist? Hast du die Pflanzen gesehen?« »Natürlich habe ich die gesehen. Was ist damit?«
Grete war immer noch wütend.
»Sie sehen komisch aus. Es werden immer mehr. Das ist irgend so ein Gemüse, das nur im großen Wald wächst.
Und die Pilze, die schwarzen Pilze?«
»Ich weiß es nicht. Ich bin keine Botanikerin.«
Die beiden marschierten schweigend weiter. Nach kurzer Zeit gesellten sich neue Pflanzen hinzu. Eine gelbe, quallenförmige Pilzart klebte an jedem zweiten Baum. Meterhohe, vielfarbige Farne schwankten im Zwielicht hin und her, obwohl es völlig windstill war. Dazu dunkelblaues Moos, das in immer dickeren Teppichen den Waldboden bedeckte, und immer größere Kolonien von schwarzen Hexenhutpilzen und violetten Eiern.
»Ich glaube, wir gehen doch in die falsche Richtung«, sagte Ensel.
Grete widersprach nicht. Die Pflanzen fingen an, auch sie nervös zu machen. Die vertrauten Gewächse wurden immer mehr von den Fremdartigen verdrängt. Es war tatsächlich so, als hätten sie eine natürliche Grenze überschritten.
»Wir gehen zurück«, sagte Grete und drehte sich auf dem Absatz um. »Ich will mich noch mal mit dem Troll unterhalten.«
»Wo ist zurück?« fragte Ensel.